Julia Friedrichs, Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Gelesen von Yeşim Maysayt und Nurcan Özdemir.
Soziale Marktwirtschaft war gestern. Inzwischen zieht sich ein gewaltiger Riss durch unsere Gesellschaft. Auf der einen Seite stehen reiche Unternehmer, auf der anderen Seite diejenigen, die sich trotz Vollzeitjob keine einfache Wohnung mehr leisten können. Ihnen begegnet man überall. Sie erziehen, unterrichten, kochen, putzen, kassieren, kümmern sich um unseren Müll, liefern Pakete aus, beantworten Telefonate, fahren LKWs oder Busse. Die Autorin Julia Friedrichs definiert diese neue Working Class als Menschen, die arbeiten, um Geld zum Leben zu haben. Sie sind nicht durch finanzielle Rücklagen abgesichert und werden besonders hart von Krisen getroffen. In unseren Blinks stellen wir dir einige dieser Menschen vor. Alexandra, Said und Christian stehen dabei exemplarisch für Millionen Schicksale der Working Class. Auch Ökonomen, Politiker und Wohlhabende hat Julia Friedrichs zu dem Thema interviewt. Zusammen ergibt sich das erschütternde Bild eines gescheiterten deutschen Sozialstaates.
Blink Nummer 1. Alexandra und die Angst der Honorarkräfte.
Alexandra wohnt in einer abgeschiedenen Kleinstadt. Woanders könnte sie sich kein eigenes Haus für ihre Familie leisten. Dabei haben sie und ihr Mann Richard ihr Studium der Musikwissenschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Alexandra hat sogar einen Doktortitel. Eigentlich die idealen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere und ein finanziell gesichertes Leben. Doch stattdessen schlagen sich beide als Musiklehrer auf Honorarbasis durch. Sie geben gut 30 Unterrichtsstunden pro Woche an 6 verschiedenen Musikschulen mit 110 Schülern, einer 6-Tage-Woche und mehreren 100 Kilometern zwischen ihren Einsatzorten. Die Fahrtkosten gehen zu ihren Lasten. Fällt der Unterricht aus, beispielsweise in den Schulferien, dann werden sie auch nicht bezahlt. Alexandra hat große Angst davor, krank zu werden, denn ihre finanziellen Rücklagen reichen nicht einmal für einen Monat. Der Lohn für ihre Mühen sind 2x 1.600 Euro netto monatlich für ihre vierköpfige Familie. 1.300 Euro zahlen sie allein für das Haus, für Zinsen, Tilgung und Nebenkosten. Da darf nichts schiefgehen, die Heizungsanlage nicht ersetzt werden müssen, das Auto nicht kaputt gehen. Jeder in der Familie muss nach einem strikten Plan funktionieren, auch die Kinder. An ein neues Instrument für den Sohn, der bei Jugend musiziert gewonnen hat und Berufsmusiker werden will, ist gar nicht zu denken. Selbst für Fahrtkosten zu den Auftritten sind sie auf Förderungen angewiesen. Viele Musiklehrer können heute nur noch davon träumen, fest angestellt zu werden, denn musikalische Bildung wird von vielen nur als Hobby neben der Schule gesehen. Und für den Staat sind Honorarkräfte deutlich billiger, da die Sozialabgaben wegfallen. Das bekommen auch Alexandra und Richard zu spüren. Sie müssen sich selbst krankenversichern und in die Rentenkasse einzahlen.
Damit gehört Alexandra zum Heer der Solo-Selbstständigen, die die gleiche Arbeit verrichten wie Festangestellte, aber nicht deren soziale Sicherheit haben.
Alexandra hat sich für die Musik entschieden, weil sie liebt, was sie tut. Finanziell ist diese Entscheidung, auch mit Blick auf ihre spätere Rente, aber ein Desaster. Noch hofft sie darauf, irgendwann einen festen Vertrag zu bekommen und auch während der Urlaubszeiten bezahlt zu werden. Die Aussichten sind jedoch schlecht.
Link Nummer 2. Said und die Probleme der Niedriglöhner.
Said wurde als Teenager von seinem Vater aus der Türkei nach Deutschland geholt. Die Schule musste er aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse ohne Abschluss verlassen. Eine Lehre schmiss er hin, nachdem ihn rechtsextreme Mitschüler krankenhausreif geprügelt hatten. Nach einigen Jahren Jobhopping in der Gastronomie heiratete Said. Als sein Sohn geboren wurde, wünschte er sich eine sichere Arbeit und fing als Reinigungskraft bei der Berliner U-Bahn an. Eigentlich wollte er nur 3 Monate bleiben. Inzwischen ist er seit 18 Jahren dabei. Denn mit seinem festen Job hat Said noch Glück im Unglück. Viele seiner Kollegen haben nur befristete Verträge oder arbeiten bei Subunternehmen oder Leihfirmen. Doch auch Said muss sich mit seinen Arbeitsbedingungen abfinden. Da seine Firma keinen Betriebsrat hat, ist er zwar in eine Gewerkschaft eingetreten, aber weil diese vor allem Industriearbeiter vertritt, wird seine Stimme kaum gehört. Einerseits ist Said froh, einen Job zu haben. Andererseits macht ihm seine Arbeit Angst. Täglich nimmt er die zunehmende Verschmutzung und Verwahrlosung wahr. Ständig trifft er auf Menschen ohne festen Wohnsitz und Drogensüchtige und manchmal auch auf verübte Suizide. 40 Minuten Reinigungszeit pro Bahnhof reichen längst nicht mehr aus. 10,56 € verdient Said pro Stunde. Bei 35 Wochenstunden kommen im Monat etwa 1.600 € brutto zusammen. Seine Frau verdient als Näherin in Teilzeit 10 € pro Stunde dazu. Das reicht nicht, um eine vierköpfige Familie zu ernähren. 84 € kostet allein Saids Monatskarte für die Berliner Verkehrsbetriebe. Mehr, als er an einem Tag in der U-Bahn verdient. Bevor sein Sohn mit einer Lehre anfing, musste Said zum Amt gehen, um seinen Lohn aufzustocken. Woran liegt das? Zwischen 1995 und 2012 sind die Einkommen der Niedriglöhner beispiellos gedrückt worden. Auch wenn der eingeführte Mindestlohn etwas Abhilfe schaffen konnte, heute arbeiten fast ein Viertel aller Deutschen im Niedriglohnsektor. Mit 12 bis 13 Euro pro Stunde würde auch Said noch über die Runden kommen, aber eine Erhöhung ist nicht in Sicht.
Said gehört zu den 10 Millionen Deutschen, die weniger als 12 Euro pro Stunde verdienen. Seit Mitte der 1990er Jahre wird dieser Niedriglohnsektor in Deutschland immer größer.
Laut einer Studie geben wohlhabende Familien pro Kind monatlich etwa 1.200 € aus. Das entspricht etwa 12% ihres Monatsbudgets. Arme Familien geben pro Kind nur etwa 350 € im Monat und damit gleich 25% ihres Budgets aus. Bei 2 Kindern kann sich Said noch nicht einmal das leisten. Er würde ihnen gerne ein Studium ermöglichen, aber das ist finanziell nicht drin.
Blink Nummer 3. Das Schrumpfen der deutschen Mittelschicht.
Der Armutsforscher Branko Milanovic hat ein sehr einprägsames Bild dafür gefunden, wie die Welt sozioökonomisch aussieht. Den Elefanten. Dabei repräsentiert der erhobene Rüssel das 1% der Superreichen weltweit. Kopf und Buckel stehen für die neue Mittelschicht in Asien, insbesondere in Indien und China. Auch sie profitiert von der Globalisierung. Vom Rüssel oder Rücken abwärts geht es hingegen für die untere Mittelschicht in den Industrieländern, zu der auch Alexandra und Said zählen. Sie sind die Verlierer dieser Entwicklung. Früher konnte man in Deutschland von einem normalen Einkommen gut leben und sogar Rücklagen aufbauen. Wichtig für größere Anschaffungen wie ein Auto oder für schlechte Zeiten, beispielsweise bei Arbeitslosigkeit. Das ist heute anders. Die ehemalige Mittelschicht steigt in eine prekäre Dienstleistungsklasse ab. Während ihre Eltern noch gut verdienten und sich Urlaub und Wohneigentum leisten konnten, leben sie selbst oft nur von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. Den Beimers in der TV-Serie Lindenstraße reichte das Einkommen des Vaters als Sozialarbeiter für ein gutes Leben in München. Heute müsste Mutter Beimer mitarbeiten, damit die Familie finanziell über die Runden käme. Diese Entwicklung erklärt die Autorin nicht nur mit dem zunehmenden Lohndruck der Globalisierung. Sie wird auch noch dadurch befeuert, dass die Steuern auf das Arbeitseinkommen seit den 1980er Jahren weiter gestiegen sind, während das Kapital immer weniger besteuert wurde. Die Reichen werden noch reicher und die Armen noch ärmer. Die reichere Hälfte der Bevölkerung besitzt inzwischen 99% des weltweiten Vermögens. Dabei ist das gesamte Finanzvermögen inzwischen fast 4-mal so hoch wie alle realen Wirtschaftswerte zusammen. Es gilt, wer Geld hat, hat Macht. Einige Politiker kamen zwar auf die Idee, auch Geringverdiener am Kapitalvermögen zu beteiligen, doch Riester- oder Rürup-Renten sind kompliziert und bringen bei hohen Verwaltungskosten niedrige Renditen. Durch die Inflation verlieren sie, genauso wie Sparkonten, zusätzlich an Wert. Nach dem Global Wealth Report besitzt die Hälfte der Deutschen weniger als 16.802 € an Netto-Geldvermögen. Ein Drittel hat gar keine Rücklagen und 10% sind überschuldet. Ohne Rücklagen steigt das Risiko, bei Jobverlust, Krankheit oder Scheidung vor dem finanziellen Ruin zu stehen.
Die Hälfte der Deutschen haben also nur sehr wenig Netto-Geldvermögen. Ihr finanzielles Risiko in Krisenzeiten ist dadurch extrem hoch.
Große Investoren werden dagegen geschützt. Sie, die angeblich so viel verdienen, weil sie ein unternehmerisches Risiko tragen, sind oftmals die Ersten, die im Krisenfall staatliche Unterstützung erhalten. Und wer zahlt's? Die Working Class.
Blink Nummer 4. Bullshit-Jobs werden besser bezahlt als sinnvolle Arbeit.
David Graeber, Ethnologe an der renommierten London School of Economics, veröffentlichte 2018 sein Buch Bullshit-Jobs. Darin zeigte er auf, dass viele Jobs im boomenden Finanz- oder Verwaltungsbereich extrem gut bezahlt werden, obwohl die Existenzen dieser Stellen kaum zu rechtfertigen sind. Nur 37% der von ihm Befragten antworteten, dass ihre Arbeit einen sinnvollen Beitrag für die Welt leiste. Berufe hingegen, die wir als Gesellschaft wirklich brauchen, wie Pflegekräfte, Beschäftigte der Müllabfuhr, Lebensmittelverkäufer, Köche oder Feuerwehrleute, werden extrem schlecht bezahlt. Diese Menschen bekommen nicht mehr das, was sie verdienen und verlieren damit oft auch den Glauben an eine gerechte Welt. Zu DDR-Zeiten betrug der Einkommensunterschied zwischen Akademikern und Arbeitern gerade einmal 15%. 2018 verdiente eine Person mit Hochschulabschluss in Deutschland etwa 5.000 Euro brutto im Monat. Bei einem Ungelernten waren es gerade einmal die Hälfte, 2.500 Euro. Und die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. In den 1980er Jahren verdiente ein Vorstand 14-mal so viel wie der Durchschnitt seiner Angestellten. Inzwischen ist es das 50-fache. Noch schlimmer ist die Situation für Tagelöhner und Tagelöhnerinnen aus Osteuropa. 10 Euro schwarz pro Stunde, das ist der übliche Satz. Wer nicht arbeitet, verdient gar nichts und schläft nicht selten in Gemeinschaftsunterkünften oder draußen im Park. Auch diejenigen, die Immobilien besitzen, verdienen gut. In den letzten 10 Jahren stiegen die Immobilienpreise in den 3 größten Städten um durchschnittlich 90%. In Berlin-Kreuzberg stiegen die Mieten in diesem Zeitraum sogar um 114%. Das machte viele Immobilienbesitzer zu Millionären und Mieter zu Verlierern, denn ihre Einkommen änderten sich kaum. Gerade einmal 3% der ärmeren Hälfte der Bevölkerung besitzt Wohneigentum. Sie können sich die hohen Preise schlichtweg nicht leisten und die hohen Mieten inzwischen auch kaum mehr.
Viele Beschäftigte werden also schlecht bezahlt, obwohl ihr Job unverzichtbar für die Gesellschaft ist. Gerade die steigenden Mietpreise machen ihnen zu schaffen. Teilweise gehen knapp 40% ihres Einkommens dafür drauf.
Seit Einführung des Euro hat sich die Situation der Geringverdiener weiter verschlechtert. Inzwischen wird die Stadtentwicklung eher von Investoren und Touristen beeinflusst. Die Bedürfnisse der Bevölkerung nach bezahlbarem Wohnraum und einer guten Nahversorgung bleiben dabei auf der Strecke.
Blink Nummer 5. Rüdiger und der Niedergang der Konzerne.
Rüdiger, Anfang 60, war 48 Jahre lang ein Karstädter, zuletzt am Hermannplatz in Berlin. Jahrzehntelang identifizierte er sich mit seiner Firma, die er fast schon zur Familie zählte. Es gab ein gutes Gehalt, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Jubiläumsfeiern, Betriebsrenten und gemeinsame Unternehmungen, die den Zusammenhalt förderten. Doch so ein Umgang mit den Mitarbeitern rechnet sich schon lange nicht mehr. Kurz nach der Wende begann der Personalabbau. Die Konzernchefs, erst Wolfgang Urban, später Thomas Middelhoff, strichen Zehntausende von Stellen. Allein in Rüdigers Abteilung schrumpfte die Belegschaft auf etwa ein Drittel zusammen. Viele seiner neuen Kollegen waren Zeitarbeiter, mit denen er nicht direkt reden durfte. Mit dem Outsourcing an Zeitarbeitsfirmen oder Subunternehmen entledigen sich Konzerne nicht nur vieler Arbeitskräfte, sondern auch gleich ihrer Verantwortung, was die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung betrifft. Im Niedriglohnsektor sanken die Gehälter in den letzten Jahren im Schnitt um 7,4%. Stundenreduzierungen, Lohnverzicht und Kündigungswellen überrollten auch die Karstadt-Belegschaft. Niemand war sicher, noch nicht einmal langjährige Mitarbeiter, die bereits kurz vor der Rente standen. Nur die Vorstände, die Karstadt durch Managementfehler in Schieflage gebracht hatten, kassierten Millionen Gehälter und bekamen später on top noch millionenschwere Abfindungen. Alles unter dem Deckmantel der Wirtschaftlichkeit und auf dem Rücken der Belegschaft. Wen wundert es da, wenn Mitarbeiter solchen Firmen gegenüber nicht mehr loyal sind? Die Zeit, in der die Firma zur Familie zählte, ist vorbei. Sie gilt allenfalls als temporäre Zweckgemeinschaft. Dem Soziologen Richard Sennett zufolge ist dieser flexible Kapitalismus schuld an der Misere. Stellenstreichungen, Arbeitsverdichtung und Outsourcing sind Folgen des steigenden wirtschaftlichen Drucks und verhindern geradlinige Karrieren. Früher war es noch möglich, 45 Jahre lang bei einer einzigen Firma zu arbeiten. Heute sind viele alteingesessenen Firmen längst insolvent. Auch Karstadt ist zum Sanierungsfall geworden.
Während die Nachkriegsgeneration um Rüdiger früher noch ein ganzes Berufsleben lang nur für eine Firma arbeitete, ist das heutzutage kaum mehr möglich. Viele Karrieren verlaufen im Zickzack. Menschen müssen immer flexibler werden.
Die reichsten 1% der deutschen Bevölkerung besitzen 35% des Vermögens, hat der Forscher Markus Grabka herausgefunden. Viele davon sind Unternehmer. Würden sie einen Teil ihres Reichtums abgeben, so wie es der Milliardär Warren Buffett mit seiner Stiftung The Giving Pledge vorgeschlagen hat, könnte das einiges bewegen. Doch die Realität sieht anders aus.
Blink Nummer 6. Christian und das Bildungsparadoxon.
Christian machte eine Lehre zum Konditor, holte das Fachabitur nach und ging danach an die Uni. Sein Studium finanzierte er durch Nebenjobs in einer Bäckerei. Nach dem Studienabschluss ergatterte er einen Job bei einer kleinen Firma. Erst als Freiberufler, später wurde er festangestellt. Viele Jahre lang machte er einen guten Job, war pflichtbewusst und fleißig, trotz zunehmendem Druck, Personalabbau und immer mehr Projekten, die er gleichzeitig betreuen musste. Sein Feierabend war ihm allerdings heilig. Überstunden- oder Wochenendarbeit wollte er nicht machen. Das war der Grund, warum seine Chefin seine letzte Beförderung wieder rückgängig machte. Sie warf ihm immer wieder vor, nicht belastbar zu sein. Trotz Universitätsabschluss und 15 Jahren Berufserfahrung verdiente Christian nur 2.300 Euro netto monatlich. Sein Beispiel zeigt, die Karriereleiter führt heutzutage nicht zwangsläufig nach oben, man kann sie auch herunterrutschen. Doch für Christian kam es noch schlimmer. Nach einem schweren Unfall fiel er monatelang aus, bekam Krankengeld und nur noch 60% seines bisherigen Nettogehalts. Eine Wiedereingliederung nach dem Hamburger Modell, die es ihm erlaubt hätte, mit weniger Stunden in seinen alten Job einzusteigen, lehnte seine Chefin ab. Trotz starker Schmerzen musste Christian direkt wieder Vollzeit arbeiten. Eine enorme Kraftanstrengung zulasten seiner Gesundheit. Dennoch lebte Christian in ständiger Angst, gekündigt zu werden. Denn wer würde ihn jetzt noch einstellen? Studien bestätigen, wer keinen guten Abschluss hat, wird später ein geringeres Lebenseinkommen haben. Doch auch Abitur und Studium sind inzwischen kein Garant mehr für einen guten Job. Der Weltbankökonom Paul Collier spricht gar vom elterlichen Wettrüsten um die Pole Position der Kinder. Das führt zum sogenannten Bildungsparadoxon. Wenn das Abitur die Norm wird, verlieren andere Schulabschlüsse an Wert.
Christian gehört zwar zu den wenigen Arbeiterkindern, die einen Universitätsabschluss gemacht haben. Eine Garantie für eine Karriere ist das trotzdem nicht.
Mit der Digitalisierung geraten auch immer mehr gut bezahlte Bürojobs unter Druck. Facharbeiter werden zunehmend durch Maschinen ersetzt. Führungskräfte, Programmierende und Fachanwälte können dagegen noch bleiben, ebenso wie Hilfsarbeiter, die billiger sind als Maschinen. Aber wer kann eine solche Entwicklung bei der Berufswahl schon voraussehen?
Blink Nummer 7. Viola und die Tücken des Rentensystems.
Viola war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie bekam eine Festanstellung als Redakteurin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, arbeitete sich bis zur Abteilungsleiterin hoch. Von ihrem Gehalt konnte sie gut leben. Jetzt ist sie Rentnerin und verdient aufgrund ihrer großzügigen Betriebsrente sogar mehr als im aktiven Berufsleben. Ihre jüngeren Mitarbeiter hatten nicht mehr so viel Glück. Seit Mitte der 1990er Jahre spüren auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten den Druck. Kostenersparnis geht zulasten inhaltlicher Qualität. Unbefristete Stellen gibt es so gut wie keine mehr. Stattdessen nur noch befristete Verträge oder freie Mitarbeit. Nicht wenige junge Leute geben nach Jahren mit unzähligen befristeten Verträgen angesichts unsicherer Perspektiven desillusioniert auf. Wenn sich Anstrengung nicht mehr lohnt, ist die Zuversicht einer ganzen Generation gefährdet. Das deutsche Rentensystem, einst als sicher verkauft, wird die zukünftige Last nicht schultern können. Immer weniger Arbeitende müssen immer mehr Menschen im Rentenalter finanzieren. Und dies aufgrund der steigenden Lebenserwartung für immer längere Zeit. Der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. 2019 musste der Staat gut 100 Milliarden Euro zur Rentenkasse zuschießen. Dies entsprach mehr als 25% des Haushaltsbudgets. Noch schlimmer sieht es bei den Beamtenpensionen aus, denn diese sind überhaupt nicht umlagefinanziert. 72% des letzten Nettolohns zahlt der Staat seinen Pensionären. Direkt aus dem Staatshaushalt, denn es gibt keine Rücklagen. Der Ruhestand mit 70 wird zukünftig genauso im Raum stehen wie eine Senkung der Renten. Etwa ein Drittel der heute arbeitenden 40- bis 55-Jährigen wird von Altersarmut bedroht sein. Alexandra, die freiberufliche Musiklehrerin aus dem ersten Blink, glaubt nicht, mit 67 in Rente gehen zu können. Sie wird weiterarbeiten müssen. Auch der ungelernte Said überlegt, im Ruhestand in die Türkei zurückzuziehen, weil dort die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Dort wäre er dann allerdings nicht mehr krankenversichert.
Das deutsche Rentensystem steht aufgrund der alternden Gesellschaft also zunehmend unter Druck. Nachfolgende Generationen werden von ihrer Altersversorgung kaum noch leben können.
Die Personen mit dem höchsten Vermögen sind statistisch gesehen die heute 70- bis 75-Jährigen. Die unter 30-Jährigen haben in den letzten Jahren durchschnittlich sogar Vermögen eingebüßt. Warum sich daran in absehbarer Zeit nichts ändern wird? weil 60% der Wähler über 50 Jahre alt sind und sie eine Umverteilung von Vermögen zugunsten der jüngeren Generationen nicht mittragen werden.
Link Nummer 8. Die Pandemie trifft die Working Class besonders hart.
Vermögen schützt vor Lebenskrisen. Doch wie wir in den letzten Blinks erfahren haben, besitzen die wenigsten der Working Class Rücklagen. Wie kommen sie durch die Pandemie? Alexandra hat gleich zu Beginn der Corona-Krise einen Großteil ihrer Musikschüler verloren. Die staatliche Soforthilfe, die sie beantragte, wurde abgelehnt, da die Gelder bereits ausgeschöpft waren. Sie musste ihre Zahlungen für Kranken- und Rentenversicherung aussetzen und suchte sich einen 450-Euro-Job als Seniorenassistentin. Später durfte sie wieder teils online, teils offline unterrichten. Für Christian war die Kurzarbeit im Homeoffice mit 50% Arbeit bei 60% Lohn zumindest gesundheitlich hilfreich. Zwischenzeitlich unterschrieb er einen Aufhebungsvertrag und sucht nun eine neue Stelle. Said konnte nicht vom Homeoffice aus arbeiten. Von der anfänglichen Wertschätzung, einer der Krisenhelden zu sein, ist inzwischen nichts mehr geblieben. Viele Menschen lassen ihre Aggressionen in der Öffentlichkeit heraus, bedrohen ihn und seine Kollegen. Obwohl der Berliner Senat den Mindestlohn für öffentliche Aufträge auf 12,50 Euro erhöht hat, ist nichts davon bei ihm angekommen. Der globale Kapitalismus ist verwundbar, basiert unser Wohlstand doch auf Wirtschaftswachstum. Der Ökonom Marcel Fratscher schätzt, dass es 3 bis 4 Jahre dauern wird, bis die Beschäftigung wieder annähernd auf Vor-Pandemie-Niveau sein wird. Besonders hart trifft die Krise die Geringverdiener, also jene, die im Dienstleistungsbereich, im Handel, in der Gastronomie oder im Tourismus arbeiten. Die meisten von ihnen haben keine Rücklagen mehr und werden später nichts oder Schulden erben. Und die Politik? Globalisierung, die Zerstückelung von Unternehmen und Migration sind laut Staatssekretär Wolfgang Schmidt die Gründe für niedriges Einkommen. Er fordert eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro. Kurzarbeitergeld und Soforthilfen während der Pandemie dienen allenfalls zur Überbrückung der akuten Krise. Der Wiederaufbaufonds der Europäischen Union wird die Staatsschulden für viele Jahre erhöhen und kommende Generationen belasten.
Das Fazit: Die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg trifft die Working Class am härtesten. Genau darin sieht Julia Friedrichs aber auch die Chance, die Regeln dauerhaft zu ändern.
Dies könnte zum Beispiel durch Verzicht derer, denen es in den letzten Jahren gut ging, zugunsten der Working Class geschehen. Denn wie wir in der Krise gesehen haben, würde ohne diese Menschen in Deutschland nichts laufen.
Das war unser Einblick in die deutsche Working Class, basierend auf Julia Friedrichs gleichnamigem Buch. Am Ende können wir festhalten, dass es der arbeitenden Bevölkerung ohne Rücklagen in Deutschland nicht gut geht. Die Lebenshaltungskosten steigen, die Löhne stagnieren und die Aufstiegschancen schwinden. Und noch nie zählten so viele Menschen zu den Geringverdienern. Dabei würde unsere Wirtschaft ohne den Einsatz von Pflegepersonal, Reinigungskräften, Erziehern, Lehrerinnen oder Lebensmittelverkäufern zusammenbrechen. Die Working Class muss von ihrer Arbeit auskömmlich leben können, um Perspektiven zu haben, fordert Julia Friedrichs. Aber dafür müsste man Vermögen von den Reichen hin zu den Ärmeren verteilen. Theoretische Ansätze gibt es, doch der Wille der Politik, diese umzusetzen, fehlt. Das war's. Vielleicht hast du ja etwas Neues über die soziale Ungleichheit in Deutschland lernen können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.